Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Vortragenden, aber ich muss vorher noch, wenn Sie entschuldigen, ein ganz kurzes Telefonat führen. Und dann beginnen wir gleich.
Hallo?
Hallo, Herr Kotenherm.
Ja.
Ja, hier ist Günter Jauch. Herr Kotenherm,
Ah, Herr Jauch.
wir haben Sie eingeladen. Sie sind Telefonjoker und Sie sollen uns Fragen zum Thema Cannabis als Medizin beantworten. Sind Sie dazu bereit?
Ja.
Super.
Okay, da bin ich gern zu bereit. Vielen Dank.
Okay.
Wie viele Sekunden habe ich? Wie viele
Bevor wir
Sekunden habe ich?
loslegen, wollte ich kurz Sie vorstellen. Herr Grotenherm ist seit langen Jahren aktiv im Bereich der Behandlung und Beforschung von Cannabis als Medizin. Er ist Gründer der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin und Geschäftsführer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoid-Medikamente, Herausgeber von der IRCM-Information, also auf dem Feld der Cannabinoid-Forschung wirklich eine Koryphäe. Ich habe ihn schon lange sozusagen über die Literatur kennengelernt und ich glaube, letztes Jahr zusammen, auch Peter Teusmann war auch dabei, haben wir sie ja getroffen im Bundeskanzleramt in einer kleinen Arbeitsgruppe und haben mit ihnen sozusagen in der Horizontale diskutiert. Ich muss sagen, es war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, mit welcher Präsenz Sie diese Diskussion hier in dieser kleinen Expertenrunde geführt haben. So, und jetzt denke ich, werde ich Sie einfach dabei unterstützen. Und Herr Grotenherm, Sie legen los. Es sind hier auch nach der Mittagspause noch ziemlich voll, 300 Leute. Und ich bin gespannt auf Ihren Beitrag.
Ja, wunderbar. Dann geht die PowerPoint gleich los.
Ja.
Okay. Dann der zweite Slide.
Ja.
Zunächst einen herzlichen Gruß aus Rüthen nach Berlin. Also ich liege hier ganz komfortabel in meinem Bett vor meinem Computer und schaue mir die gleichen Slides an wie Sie. Ja, schade, dass ich da sein kann, aber für mich ist es immer sehr aufwendig, weite Strecken zu fahren. Das wäre dann doch immer eine Dreitagesgeschichte. Nächster Slide. Einleitend, worum geht es? Es geht eigentlich nicht in erster Linie um Cannabis. Geht es in zweiter Linie. In erster Linie geht es um eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Das muss man immer beachten. Das unterscheidet viele andere Cannabis-Themen von diesem Thema Cannabis als Medizin. Der nächste Slide. Es gibt zwei Bereiche, bei denen Cannabinoide eingesetzt werden, vor allem eingesetzt werden. Das ist heute Schmerztherapie und viele psychiatrische Erkrankungen. Und die Psychiater haben aber oft sehr große Vorurteile. Deswegen will ich gerade mal ein Beispiel bringen, was Vorurteile in der Psychiatrie bewirken können, am Beispiel Autismus. Das hat jetzt mit Cannabis nichts zu tun, aber einfach nur ein Beispiel. Noch vor 20 Jahren wurde die Eltern-Kind-Beziehung verantwortlich für die Erkrankung gemacht, also mangelnde Zuwendung und fehlender Kontakt. Den Eltern wurde nicht geglaubt. Die Psychiater hatten die Definitionsgewalt. Ein wichtiger Therapieansatz waren Paartherapien und Psychotherapien der Eltern. Dieses Dogma hat den Eltern und den betroffenen Kindern viel Leid zugefügt. Heute spricht niemand mehr davon. Früher war das Realität, nicht allzu lange her. Nächstes Slide. Es gibt Parallelen zu heute. Und ich will das mal am Beispiel der ADHS aufzeigen. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die Erfahrungen von Patienten mit ADHS im Erwachsenenalter gleichen sich sehr häufig. Massive Probleme im Kindergarten, in der Grundschule, Einnahme von Methylphenidat, bekannt zum Beispiel ist Ritalin, Ablehnung der Weiterbehandlung in der Pubertät, verstärkter Alkohol- und Drogenkonsum und bei der Verwendung von Cannabis zum ersten Mal das Gefühl von Normalität. Dann erzählen diese Patienten das den Psychiatern. Und die setzen dann neben die Diagnose ADHS die Diagnose Cannabisabhängigkeit. und dringender Rat der Cannabis-Abstinenz. Den Erfahrungen der Patienten, Eltern und anderen nahestehenden Personen wird von den meisten Psychiatern kein Glauben geschenkt. Ich habe über 30 Patienten mit ADHS, die mittlerweile eine Ausnahmeerlaubnis haben zur Verwendung von Cannabis, weil die Bundesopiumstelle glücklicherweise nicht den Psychiatern, sondern mir und den Patienten und den Eltern der Patienten glauben. Ich denke, das wird weiterhin einige Jahre dauern, bis die Psychiater da umdenken. Nächster Slide. Ich habe hier mal auf zwei Seiten das breite Einsatzspektrum von Cannabis-Medikamenten aufgeführt. Es handelt sich um Krankheiten von Erlaubnisinhabern. Wir haben heute ungefähr 400 Personen, die Cannabis als Medizin mit der Erlaubnis der Bundesopiumstelle verwenden dürfen. Das sind ungefähr 60 verschiedene Diagnosen. Das ist hier mal alphabetisch durchgeführt. Das reicht von Angststörung, Appetitlosigkeit, Arthrosen, Asthma, ADHS, Autismus, Fibromyalgie, chronische Schmerzen, Polytrauma, Borderline-Störung, Fibromyalgie, HIV-Infektion. Mal die nächste Slide. Hier geht es weiter, HWS, LWS-Syndrom, Hyperhidrosis, bemerkenswert, Lumbalgie, Migräne, verschiedene chronische entzündliche Erkrankungen wie Morbus Bechtreff, Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Tourette-Syndrom, Tics, Sarkoidose, Schlafstörungen, Reizdarm, posttraumatische Belastungsstörung, Zwangsstörungen, also ein breites Spektrum. Von den Patienten, von den 140 Patienten, die ich betreue mit einer Ausnahmeerlaubnis, die haben ungefähr 45 verschiedene Diagnosen. Das ist natürlich im Grunde auch nur ein Teil der möglichen Diagnosen. Wenn wir jetzt mal 1.000 oder 2.000 Ausnahmeerlaubnisse haben oder mal 5.000 Patienten betrachten würden, die Cannabis als Medizin verwenden, dann haben wir locker über 100 Diagnosen. Nächster Slide. Warum Cannabisprodukte keine Medikamente sind wie alle anderen? Antwort 1. Cannabisprodukte sind keine Medikamente wie alle anderen, weil es nicht ausreicht, Zulassungsstudien für 2, 5 oder 10 Indikationen durchzuführen, um das gesamte therapeutische Potenzial auszuschöpfen. Es gibt keine Substanz, die gleichzeitig bei Appetitlosigkeit hilft, Augeninnendruck senkt, Spastik lindert, Schmerzen lindert, chronische Entzündungen reduziert und alle diese Sachen macht. Wir haben jetzt in Deutschland ein Präparat zugelassen, Sativex, ein Cannabisextrakt für mittelschwere bis schwere Spastik bei MS. Es wird in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren keine Zulassungsstudien geben in einem Umfang, wie sie erforderlich werden, um das gesamte Potenzial von Cannabis als Medizin auszuschöpfen. Das ist ein Problem. Nächster Slide. Ich will Ihnen mal ein anderes Spektrum zeigen, von jung bis alt. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem Film über die Verwendung von Cannabis in einem israelischen Altersheim. Der ist relativ bekannt geworden. Also meine Patienten sind zwischen 4 Jahre und über 80 Jahre alt. Nächster Slide. Die Verwendung von Cannabisprodukten bei Kindern ist besonders umstritten, aus guten Gründen, weil Cannabis bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Freizeitkonsums nicht toleriert werden kann, beziehungsweise nicht mehr als ein Gelegenheitskonsum. Aber an vielen Unikliniken in Deutschland wird THC, Dronabinol, ganz selbstverständlich eingesetzt, auch in der Charité in Berlin. Hier mal einen Ausschnitt aus einem Beitrag von Gottschling von der Universitätsklinik des Saarlandes. Bildunterschrift: Unser schwerst mehrfach behinderter Patient Noah ist seit 5 Jahren stabil auf Dronabinol eingestellt und sichtlich zufrieden. Also Dronabinol ist ein anderes Wort für THC. Nächster Slide. Warum ist das Einsatzgebiet von Cannabis so groß? Unser Körper besitzt ein System aus Bindungsstellen für Cannabinoide, sogenannte Cannabinoidrezeptoren, und körpereigenen Cannabinoiden, sogenannte Endocannabinoide, die diese Rezeptoren aktivieren. Dieses Endocannabinoid-System ist eines der wichtigsten Systeme im menschlichen Körper, das eine Überaktivität aller anderen Neurotransmitter, also Glutamat, GABA, Glycin, Noradrenalin und so weiter, im Nervensystem und allen Organen hemmt. Da, wo zu viel Aktivität in Schmerzregelkreisen vorhanden ist, wird diese Aktivität gehemmt. Da, wo zu viel Muskelspannung besteht, wird diese reduziert. Da, wo zu viel Aktivität von Botenstoffen, die Übelkeit vermitteln, akzeptiert, wird diese Aktivität gehemmt. Das gilt für ganz viele Erkrankungen, Reizdarm, Grundentzündung und so weiter. Nächster Slide. Das will ich mal kurz an einem Beispiel darstellen. Und zwar ein Beispiel Überaktivität des Nervensystems bei traumatischer Hirnverletzung. Das Gleiche passiert auch beim Schlaganfall zum Beispiel. Was geschieht nach einer traumatischen Hirnverletzung? Es werden schädliche Signalstoffe freigesetzt, beispielsweise der Neurotransmitter Glutamat. Dies verursacht eine zusätzliche Schädigung des Gehirns, beispielsweise durch eine Entzündung. Man sagt, die Nervenzellen aktivieren sich zu Tode. In Reaktion darauf werden Endokannabinoide produziert, die der Freisetzung schädlicher Signalstoffe und ihrer schädlichen Wirkungen entgegenwirken. Das nächste Mal. Hier eine kleine Übersicht über Cannabinoide und das Endokannabinoid-System. Wir haben zum einen Cannabinoid-Rezeptoren, haben wir gerade darüber gesprochen. Am bekanntesten sind der Cannabinoid-1-Rezeptor und der Cannabinoid-2-Rezeptor. Aber Cannabinoide aktivieren auch zum Teil noch eine Anzahl anderer Rezeptoren. Dann haben wir Endokannabinoide. Die beiden bekanntesten sind Anandamid oder Arachidonylglyceranandamid und 2-AG, das Arachidonylglycerol. Und wir haben Kenntnis heute von etwa 200 Fettsäureabkömmlingen im Gehirn, von denen man noch nicht genau weiß, wie sie pharmakologisch wirken. Die ersten beiden sind ganz gut untersucht mittlerweile. Weitere 5 ein wenig, also Parmethyletanolamid oder Nonadinether. Aber die meisten sind noch überhaupt nicht erforscht und wir haben also auf jeden Fall noch 50 Jahre, um diese Fragen zu klären. So, Cannabinoide aus der Cannabispflanze. Heute weiß man mehr als 100 Cannabinoide. Man kann auch sagen mehr als 120. Das bekannteste ist THC, Beta-9-Tetrahydrocannabinol, bis zu 25% in Marihuana oder Haschisch. Daneben dann Cannabidiol, CBD im Faserhanf bis zu 2%. Sowie andere Cannabinoide, CBG, CBN, CBC und so weiter. Die meisten Cannabinoide werden bestimmten Typen zugeordnet. Also der THC-Typ umfasst mehr als 10 Cannabinoide. Das nächste Mal. Ja, jetzt ein bisschen Einführung in die Neurobiologie, damit man ein bisschen versteht, was eigentlich passiert. Wozu sind die Endokannabinoide da? Was machen Cannabinoide? Die wichtigste Funktion der Endokannabinoide ist die retrograde, also die rückwärtige Hemmung der Neurotransmitterfreisetzung.
Herr Grodenherm?
Ja.
Ganz kurz als Hinweis, wir hatten einen Vortrag von Derek Herrmann, der hat uns sozusagen eine sehr schöne sozusagen Einführung in die Neurobiologie gegeben.
Angesichts
der Zeit, ne? Ich würde Ihnen nur als Hinweis geben, vielleicht können Sie das überspringen, weil wir sozusagen...
Ja, alles klar.
Ja, danke.
Gut, also dann nächster Slide. Ist im Grunde das Gleiche nochmal, also retrograde Hemmung der Neurotransmitterfreisetzung. Nächster Slide. Die tonische Aktivität des Endokannabinoid-Systems. Das Endokannabinoid-System ist tonisch aktiv. Das bedeutet, dass von den Zellen kontinuierlich Endokannabinoide freigesetzt werden. Es wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass die endokannabinoide Konzentration in Schmerzregelkreisen des Gehirns nach schmerzhaften Reizen erhöht sind. Es wurde auch die tonische Kontrolle der Spastik durch das Endokannabinoid-System in einem Tiermodell der Multiple Sklerose nachgewiesen. Oder es wurde die Zunahme von Cannabis-Rezeptoren nach einer Nervenschädigung in einem Rattenmodell für neuropathische Schmerzen nachgewiesen. Das heißt, wenn jemand chronische Schmerzen hat, hat er möglicherweise mehr Cannabis-Rezeptoren und exogen zugeführte Cannabinoide wirken dann auch stärker, weil sie mehr Angriffspunkte haben. Das nächste Mal. Wo wirken Endokannabinoide? Man sieht hier zwei Listen. Das eine betrifft den CB1-Rezeptor, also Cannabinoid-1-Rezeptor. Das zweite den CB2-Rezeptor. Zunächst war der CB1-Rezeptor bekannt als der Rezeptor im zentralen Nervensystem, also im Gehirnrückenmark. Heute weiß man, dass er in fast allen anderen Organen und Geweben auch vorkommt. Also Drüsen, Speicheldrüsen, weiße Blutkörperchen, Milz, Herz, Respirationstrakt, Haut, Knochen, Fortpflanzungsorgane und so weiter. CB1-Rezeptoren bzw. die Aktivierung der CB1-Rezeptoren ist für den Rausch verantwortlich und für die meisten medizinischen Effekte, wie zum Beispiel Schmerzlinderung. Die CB2-Rezeptoren finden sich auf Zellen des Immunsystems, Leukozyten, Milz und so weiter. Nächster Slide. Ein kleines Resümee. Die wichtigste Rolle des Endokannabinoid-Systems ist die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Homöostase. Wir wissen, dass es viele Neurotransmissorsysteme gibt, die den Körper hochpushen, also zum Beispiel das Glutamat oder Noradrenalin. Und das Endokannabinoid-System bringt den Körper wieder runter. Nächster Slide. Möglichkeiten der medizinischen Verwendung von in Deutschland. Grundsätzlich zwei Sachen möglich. Man kann Medikamente auf Cannabis-Basis auf einem Betäubungsmittelrezept verschreiben, also THC bzw. Dronabinol, Nabilon und Sativex, ein Cannabis-Extrakt. Zudem besteht die Möglichkeit einer Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabisblüten aus der Apotheke. Nächster Slide. Hier ein paar Infos zur Verschreibung von BTM-Cannabis-Medikamenten. Grundsätzlich können das Ärzte aller Fachrichtungen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten im Allgemeinen nicht. Sie sind dazu nur im Falle von Sativex bei der Verwendung gegen Spastik bei MS verpflichtet. Eine Verordnung per Privatrezept zulasten des Patienten kann aber jederzeit erfolgen. Also wenn man zum Beispiel ausprobieren möchte, wirkt Cannabis überhaupt, dann verschreibe ich gerne ein Privatrezept bei Dronabinol oder Sativex zum Ausprobieren. Die monatlichen Kosten für eine Behandlung mit Dronabinol belaufen sich bei einem durchschnittlichen Tagesbedarf von 10 bis 15 Milligramm auf etwa 250 bis 400 Euro. Also das ist eine Sache, die sich nicht so viele Leute leisten können auf die Dauer. Nächster Slide. Die zweite Möglichkeit, Behandlung mit Cannabis mit einer Ausnahmeerlaubnis. Patienten können einen Antrag stellen an die Bundesrotumstelle, dass sie Cannabisblüten aus der Apotheke verwenden dürfen. In dem Antrag muss der Patient darlegen, dass andere Therapieoptionen nicht funktioniert haben, also entweder weil sie nicht wirken oder zu starke Nebenwirkungen haben. Der zentrale Punkt ist eine ärztliche Stellungnahme. Das muss nicht riesig sein. Es muss aber darlegen, warum eine Therapie mit Cannabis erforderlich ist. Und nach der Erteilung der Erlaubnis kann der Patient Cannabisblüten in einer Apotheke kaufen. Diese Cannabisblüten werden aus den Niederlanden importiert. Die Kosten für diese Behandlung muss auch der Patient selbst tragen. Ein Gramm kostet etwa 15 bis 25 Euro. Die Bundesregierung plant, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass diese Kosten erstattet werden, wenn andere Therapieverfahren versagen. Nächster Slide. Hier mal das Dronabinol oder THC-Molekül, was seit 1998 in Deutschland verschreibungsfähig ist. Das nächste. Hier der Cannabis-Spray, das wird in den Mund gesprüht. Seit 2011 in Deutschland zugelassen zur Behandlung der Spastik bei Multiple Sklerose. Nächster Slide. wie groß ist eigentlich der Bedarf an Cannabisprodukten? Das ist relativ schwer abzuschätzen. Wir haben allerdings Daten aus anderen Staaten, aus einigen Staaten der USA, aber auch aus Kanada und Israel. Hier mal die Zahlen für Kanada und Israel. Die Zahl der Patienten, die Cannabis aus medizinischen Gründen verwenden durften in Kanada, war 2007 1700. 5 Jahre später, im Jahr 2012, waren es fast 10-mal so viel, also 12.000. Im letzten Jahr waren es 40.000. Man erwartet langfristig 500.000. Das entspricht 1,33% der Bevölkerung. In Israel ist die Entwicklung ähnlich verlaufen. 2009 waren es 100 Patienten. 2011 waren es 10-mal so viel, 6.000. Und im letzten Jahr waren es ungefähr 13.000. Mittelfristig wird erwartet 40.000 Patienten, also 0,5% der Bevölkerung. Nächster Slide. Hier mal ein Bild der Cannabisblüten des Unternehmens Bedrocan, was die Patienten mit Erlaubnis durch die Bundesobelstelle erhalten können. Nächster Slide. Wie groß ist der Bedarf in Deutschland? In Kanada erhalten etwa 0,1% der Bevölkerung Cannabisblüten als Medizin. Erwartet werden 1,33%. Für Israel wird ein Anteil von 0,5% erwartet. Das entspricht auf die Situation in Deutschland übertragen 400.000 bis 1 Million Patienten. Zurzeit erhalten 5.000 bis 10.000 Patienten eine Behandlung mit Dronabinol oder Sativex und etwa 400 eine Therapie mit Cannabisblüten. Das ist also eine deutliche Diskrepanz. Nächstes Mal. Hier mal ein Ausschnitt aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 2005. Dieses Urteil hat dazu geführt, dass die Bundesopiumstelle gezwungen wurde, Ausnahmeerlaubnisse für die Verwendung von Cannabisblüten zu erteilen. In dem Urteil heißt es, in das Recht auf körperliche Unversehrtheit kann nicht nur dadurch eingegriffen werden, dass staatliche Organe selbst eine Körperverletzung vornehmen oder durch ihr Handeln Schmerzen zufügen. Der Schutzbereich des Grundrechts ist vielmehr auch berührt, wenn der Staat Maßnahmen ergreift, die verhindern, dass eine Krankheit geheilt oder wenigstens gemildert werden kann und wenn dadurch körperliche Leiden ohne Not fortgesetzt und aufrechterhalten werden. Nächster Slide. Hier nochmal ein interessanter Aspekt, ein Gedankenexperiment. Was wäre eigentlich, wenn THC nicht fettlöslich wäre, sondern wasserlöslich? Morphium wurde erstmals 1804 von dem deutschen Apotheker Friedrich Wilhelm Adam Sertürmer isoliert. 1827 begann die Apotheke Merck, aus der später ein Unternehmen wurde, mit der kommerziellen Vermarktung. Ab etwa 1850 gab es eine zunehmende Verbreitung von Morphium. Ganz im Gegensatz dazu eine Fettlössubstanz. 1942 war erstmals nachgewiesen worden, dass der aktivste Inhaltsstoff eine Substanz war, die Charas-Tetrahydrocannabinol, kurz THC, genannt wurde. Die genaue chemische Struktur war aber zu jener Zeit noch unklar. In den 1940er Jahren wurde THC auch erstmals in der Therapie eingesetzt. Die genaue Strukturaufklärung erfolgte erst 1964. Wäre THC eine wasserlösliche Substanz, so wäre es bereits im 19. Jahrhundert isoliert worden und heute eines von vielen Cannabis-Medikamenten. Vor 100 Jahren ist Cannabis oder Cannabis-Extrakte sind aus der Medizin quasi verschwunden. Die Ärzte wollten keine unstandardisierten Medikamente mehr verwenden, sondern es kamen damals Opiate, Aspirin, Barbiturate, solche Medikamente auf den Markt. Und die Ärzte wollten genau definierte Produkte bei ihren Patienten verwenden und nicht mal eine Über- oder Unterdosierung riskieren. Ja, die Isolierung von THC kam quasi 50 Jahre zu spät. Nächstes Slide. Da kommen wir zur Antwort 2. Warum Cannabisprodukte keine Medikamente sind wie alle anderen? Cannabisprodukte sind keine Medikamente wie alle anderen, weil ihre Inhaltsstoffe so spät isoliert wurden, dass sie nicht wie andere pflanzliche Substanzen, also Salicylsäure oder Abkömmlinge, Opiate, im Verlauf des 20. Jahrhunderts ohne Bruch in die moderne Medizin übernommen würden. Wenn im Jahr 1900 THC entdeckt worden wäre, dann hätte man es weiter bei Migräne eingesetzt, weiter bei neuropathischen Schmerzen, weiterhin bei Magen-Darm-Beschwerden und so weiter, bei vielen anderen Indikationen, wo es damals eingesetzt wurde. Und das wäre einfach in die ganz normale Medizin übernommen worden. Heute sind es neue Medikamente mit aufwendigen Zulassungsverfahren. Das nächste. Gleichzeitig gibt es einen Paradox, weil Cannabisprodukte medizinisch von Hunderttausenden Menschen verwendet werden. Das heißt, wir haben sozusagen bereits eine Phase 4 der Anwendungsbeobachtung von Cannabisprodukten in der Medizin hinsichtlich Risiken, Nebenwirkungen und erwünschten Wirkungen unter Überspringung der klinischen Phase 2-3 Studien für die meisten Indikationen. Wir wissen sehr viel. Während die klassischen klinischen Studien Phase 2-3 hinterherhinken. Nächstes Slide. Vielen Dank.
Ja, Herr Grudenherm, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir haben jetzt noch Zeit, aus dem Publikum Fragen an Sie zu stellen. Ja?
Wunderbar.
Ja.
Ja, ich habe eine Frage, die ich bei mehreren Vorträgen jetzt schon mal hatte, vielleicht aufgrund meiner Inkompetenz, neurophysiologisch oder so. Es scheint ja einen Unterschied zu geben zwischen THC und dem Cannabiniol, sowohl in der Wirkung als auch, also ich frage mich, was ist jetzt in der Medizin drin, was macht den Rausch, was macht die Abhängigkeit, so, das ist meine Frage.
Verstanden, Herr Grudenherm, die Frage?
Ja, also wenn wir von Cannabis sprechen, sprechen wir meist auch von THC. THC ist der wichtigste pharmakologisch wirksame Inhaltsstoff in Cannabis. Es ist der Inhaltsstoff, der den CB1 und CB2-Rezeptor aktiviert, der für den Rausch verantwortlich ist und für die meisten erwünschten Wirkungen. Daneben haben wir Cannabidiol. Das aktiviert nicht den CB1-Rezeptor, sondern antagonisiert THC am CB1-Rezeptor. Das heißt, während THC Appetit steigert, hemmt CBD den Appetit durch THC. Während THC psychische Wirkung verursacht, hemmt Cannabidiol psychische Wirkungen von THC. CBD aktiviert aber auch noch andere Rezeptoren, wie zum Beispiel den Glycinrezeptor. Die Wirkungsweise von CBD ist extrem komplex. Man kennt mindestens 10 verschiedene Wirkungsweisen. CBD ist so seit 5-10 Jahren wieder ins Blickpunkt des Interesses geraten durch die antipsychotischen Effekte, durch die entzündungshemmenden Effekte. Bei den meisten anderen Cannabinoiden wie Cannabigerol, Cannabichromen, Cannabinol und so weiter weiß man noch relativ wenig. Es gibt keine klinischen Studien, es gibt ein bisschen Tierexperimente. Das heißt, fast alles, was wir wissen, bezieht sich auf THC-reichen Cannabis und seine Wirkungen, beziehungsweise reines THC. THC-Abkömmlinge wie Nabilon, THC-Extrakte oder THC-reiche Extrakte wie Sativex. Und jetzt seit einigen Jahren kommt Cannabidiol hinzu. Es gab zum Beispiel eine klinische Studie an der Uniklinik Köln, wo CBD so stark antipsychotisch wirksam war wie ein normales Neuroleptikum, Amisulprid, allerdings in einer vergleichsweise hohen Dosierung von 800 Milligramm pro Tag. Wir wissen auch, dass CBD entzündungshemmend wirkt. Wir wissen, dass es antiepileptisch wirkt. Gerade laufen in den USA Studien mit Epidiolex. Das ist ein anderer Cannabis-Extrakt der Firma DW Pharmaceuticals. Vor allen Dingen bei Epilepsie im Kindesalter, Dravet-Syndrom, bestimmte angeborene Epilepsieformen. Das heißt, die Wirkungen, die wir von Cannabis kennen, beziehen sich vor allen Dingen auf THC und weniger auf CBD, was im Faserhanf sehr reich vorhanden ist.
Okay, verstanden. Ja, ich lasse noch eine Frage zu.
Hallo, ich hätte noch mal kurz eine Frage zu dem Titel Ihres Vortrages. Da wird ja von dem Krampf oder dem Kampf gesprochen um eine hilfreiche Medizin. Inwiefern führen Sie denn oder führt man denn diesen Kampf um eine hilfreiche Medizin noch? Ist mit den Präparaten oder den Medikamenten, die jetzt zugelassen sind, ein Großteil von dem, was Sie jetzt angepriesen haben, an möglichen Behandlungsmöglichkeiten für bestimmte Symptome jetzt abgedeckt? Oder hängt dieser Kampf, den Sie führen, zum medizinischen Gebrauch von Cannabis auch mit einer gewissen Legalisierung, Teillegalisierung oder Entkriminalisierung zusammen?
Also grundsätzlich nicht. Das Beispiel Israel zeigt, dass man die Sachen völlig trennen kann. Man kann eine gute medizinische Versorgung mit Cannabisprodukten umsetzen, realisieren, ohne eine generelle Legalisierung. Unser Ziel oder das Ziel der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin ist es, dass die Entscheidung, ob ein Cannabispräparat eingesetzt werden soll oder nicht, in das Gespräch zwischen Arzt und Patient gehört und nicht vom Geldbeutel abhängig ist, nicht von der Entscheidung einer Behörde wie der Bundesopelstelle abhängig ist, nicht vom medizinischen Dienst der Krankenkassen abhängig ist. Das ist das Ziel. Und wenn man das Ziel erreicht hat, dann kann man die Bevölkerung ausreichend mit Cannabisprodukten versorgen. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe die Probleme aufgewiesen. Es gibt bisher ein zugelassenes Medikament in Deutschland, wo die Krankenkassen die Kosten übernehmen müssen. Deswegen sagen wir, die Kosten im Falle von Ausnahmeerlaubnissen oder wo keine Therapien möglich sind, müssen übernommen werden. Und da, wo Arzt und Patient sich einig sind, dass eine Cannabistherapie sinnvoll ist, soll auch keine Strafverfolgung mehr erfolgen. Das waren jetzt zwei Forderungen aus der Petition, die letztes Jahr behandelt worden ist und auch dieses Jahr noch weiter behandelt wird. Da muss es hingehen. Es gibt natürlich Länder wie zum Beispiel Portugal oder Spanien, wo die Verwendung von Cannabis zu persönlichen Zwecken erlaubt ist und dadurch auch für Patienten erlaubt ist. Die meisten Patienten oder sehr viele Patienten wünschen sich aber einfach, dass sie in die Apotheke gehen und dort ihr Medikament sich abholen. Also das sind wirklich zwei verschiedene Paar Stiefel. Die medizinische Verwendung ist eine Frage von körperlicher Unversehrtheit. Das Zitat, was ich eben gebracht habe, die Frage der generellen Legalisierung ist eher eine Frage individueller Freiheit oder solchen Aspekten.
Okay, Herr Grudenherm, wir haben hier wirklich eine hochgradige Aufmerksamkeit gehabt für Ihren Vortrag. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich finde auch klasse und ich bedanke mich auch für Ihr großartiges Engagement, was Sie seit Jahren oder eigentlich seit Jahrzehnten auf diesem Feld leisten und wünsche Ihnen für die Zukunft auch alles Gute beim weiteren Kampf. Ja, okay.
Können wir noch? Ja, gerne. Ich danke Ihnen für die Einladung.
Ist es okay, Herr Grudenherm, ich schmeiße Sie jetzt aus der Leitung. Wollen Sie noch einen Satz sagen?
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es ist angekommen. Und vielen Dank nochmal. Wiederhören.
Wiederhören.